Das ist tatsächlich ein sehr ärgerlicher Punkt, denn wir haben ja eigentlich schon immer ganz gern einfach eine Rezeptursubstanz, am besten irgendwie in einer feinen Pulverform, die wir weiterverarbeiten können, aber die haben wir hier halt einfach nicht. Hier haben wir allerdings die Möglichkeiten, Fertigarzneimittel zu verwenden. Hier gibt es das in Form einer Weichkapsel. Allerdings muss man halt hier dazu sagen, dass Weichkapseln jetzt nicht unsere bevorzugte Form im Einsatz für Rezepturarzneimittel sind, weil der Einsatz kann doch ein bisschen anspruchsvoll sein, wenn wir so eine Weichkapsel verwenden.
Haben Sie in der Rezeptur schon mal eine Suspension aus einer Weichkapsel hergestellt? Das kommt vermutlich nicht sehr oft vor, kann aber, wie bei dem Wirkstoff Etosuximid, mangels Rezeptursubstanz manchmal notwendig sein. Welche Fallstricke bei der Herstellung einer Individualrezeptur aus Etosuximid-Weichkapseln lauern, wie sie sich umgehen lassen und wogegen der Wirkstoff eigentlich eingesetzt wird, das besprechen Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin. Und damit herzlich willkommen beim PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die neugierig sind auf die Arbeit in der öffentlichen Apotheke. Mein Name ist Julia Pflegel, ich bin die Chefredakteurin von Das PTA-Magazin. Unsere Website ist in den Shownotes unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören und Liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Rezeptur-Podcasts. Schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für mich und dass ich dich ausquetschen darf.
Hallo liebe Steffi, ich freue mich auch ganz herzlich über deine Einladung zur Podcast-Serie und noch mehr dafür, dass ihr heute wieder Raum gebt, meiner Meinung nach einem ganz wichtigen Thema, und ich freue mich schon auf deine Fragen.
Ja, Rezeptur, das sehe ich genauso wie du, ist immer wichtig und immer interessant. Und heute wollen wir mit Etosuximid einen Wirkstoff unter die Lupe nehmen, der vielleicht in der Rezeptur nicht so arg häufig verarbeitet wird. Erklär doch bitte ganz kurz mal, was das eigentlich für ein Wirkstoff ist und gegen welche Erkrankungen er eingesetzt wird.
Das Etosuximid ist ein Antiepileptikum aus der Gruppe der Succimide. Der Wirkstoff eignet sich insbesondere zur Therapie von Absence. Das ist so eine Verträumtheit, Abwesenheit, die Kinder oftmals begleitend haben. Die legen da einfach so eine Bewusstseinspause ein. So muss man sich das vorstellen. Das geht auch sehr abrupt, dauert oft auch nur wenige Sekunden an. Dabei starren die Betroffenen einfach so absolut ins Leere und sind auch nicht mehr ansprechbar und erreichbar. Sie unterbrechen auch ihre aktuelle Tätigkeit einfach ganz abrupt.
Und machen dann aber, wenn dieser Anfall, sag ich mal, vorbei ist, ganz normal weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ich glaube, die registrieren das gar nicht so genau selber.
Genau.
Wie immer gibt es natürlich auch für diesen Wirkstoff verschiedene Fertigarzneimittel. Wieso kann aber gerade bei Etosuximid es einen Bedarf für die Herstellung von Individualrezepturen geben?
In der jüngsten Vergangenheit hatten wir leider immer wieder große Probleme mit Lieferengpässen, was wir ja leider im Fertigarzneimittelbereich in der Apotheke mittlerweile in ausgeprägter Form sehr gut kennen. Aber ich finde es immer sehr schlimm, wenn es vor allen Dingen unsere kleinste Bevölkerungsgruppe trifft. Und da haben wir dann halt die Möglichkeit, dass wir einfach diese Lieferengpässe ein bisschen besser gestalten, indem wir in der Apotheke eine Individualrezeptur herstellen und somit dann doch lieferfähig sind, wenn man so möchte. Manchmal gibt es aber auch Geschmacksprobleme, Akzeptanzprobleme bei Kindern, dass die einfach ein Fertigarzneimittel, was auf dem Markt ist, nicht mögen und somit dann einfach auch die Therapie verweigern. Dann gibt es aber auch Allergien, die ab und an auftreten. Da sind als Bestandteile hauptsächlich die Konservierungsstoffe unsere bösen Feinde. Auch da müssen wir dann manchmal ein Individualrezepturarzneimittel herstellen, was einfach dann ganz maßgeschneidert auf den Patienten ist. Und in puncto maßgeschneidert finde ich auch immer wichtig, die Pädiatrie noch mit ins Boot zu holen. Denn hier haben wir einfach ganz oft die individuell notwendigen Dosierungen gar nicht in Form von Fertigarzneimitteln. Und da stellen wir dann eben auch wieder eine Individualrezeptur in der Apotheke vor Ort her.
Stichwort Lieferengpässe nochmal. Jetzt speziell bei Etosuximid waren es, glaube ich, die flüssigen Fertigarzneimittel, die nicht lieferbar waren. Also genau die, die dann kleine Kinder eben bekommen sollten, ne?
Ganz genau, ja.
Einer der Knackpunkte bei der Herstellung von Rezepturen mit Etosuximid ist, dass der Wirkstoff gar nicht als Rezeptursubstanz zur Verfügung steht. Was kann ich denn da machen? Wie kann ich mir da behelfen?
Das ist tatsächlich ein sehr ärgerlicher Punkt, denn wir haben ja eigentlich schon immer ganz gern einfach eine Rezeptursubstanz, am besten irgendwie in einer feinen Pulverform, die wir weiterverarbeiten können. Aber die haben wir hier halt einfach nicht. Hier haben wir allerdings die Möglichkeiten, Fertigarzneimittel zu verwenden. Hier gibt es das in Form einer Weichkapsel. Allerdings muss man halt hier dazu sagen, dass Weichkapseln jetzt nicht unsere bevorzugte Form im Einsatz für Rezepturarzneimittel sind, weil der Einsatz kann doch ein bisschen anspruchsvoll sein, wenn wir so eine Weichkapsel verwenden.
Ganz genau. Und deswegen hat das DRC-NRF eine Herstellungsvorschrift für Weichkapseln entwickelt und im Rezepturenfinder hinterlegt. Die heißt Etosuximid-Suspension 25 Milligramm pro Milliliter. Kannst du mal ganz kurz erklären, was aus deiner Sicht bei dieser Rezeptur die Fallstricke sind?
Ja, der größte Fallstrick ist meiner Meinung nach, dass unser Wirkstoff zwar in dieser Kapsel schön gelöst vorliegt. Das ist prinzipiell eine gute Voraussetzung, um dann nachher auch stabile Wirkstoffverteilung in unserem Endprodukt zu erhalten. Aber die Kapselhülle ist hier die Krux. Denn diese liegt am Ende teilweise von ihren Bestandteilen her nur suspendiert vor. Also nur ein Teil davon löst sich, der Rest liegt suspendiert vor. Das wiederum ist recht schwierig, dass wir das dann so hinbekommen, dass nachher unser Endprodukt auch exakt in der Dosierung sein kann. In höheren Dosierungen klappt das Ganze auch nicht. Das hat das NRF versucht. Da kam es dazu, dass dann einfach in dem Saft wieder Teile von der Kapselhülle ausgeliert sind. Und somit haben wir einfach keine gute Verteilung. Grundsätzlich eben einfach nur die niedrigere Dosierung in der Möglichkeit. Und wir müssen einfach schauen, dass wir nachher eine gut stabile, aufschüttelbare Rezeptur in Form eines Saftes dann haben. Ich wiederum finde auch manchmal den Vorteil, wenn man ein Fertigarzneimittel einsetzt, dass ich keine Eingangsprüfung machen muss. Also ich sehe das ganz pragmatisch. Bei einem Rohstoff muss ich ja immer noch die Identität prüfen, eine Eingangsprüfung durchführen und bei einem Fertigarzneimittel muss ich das nicht.
Ja, ist einfach dann auch zeitsparender. Ich wollte jetzt aber gerade noch mal in Sachen Suspension nachhaken. Wie gesagt, im NRF ist es als Etosuximid-Suspension hinterlegt. Jetzt ist es ja aber so, du hast gerade gesagt, der Wirkstoff liegt gelöst vor. Das verwirrt mich etwas. Dann, also ketzerisch gesagt, ist es gar nicht eine Suspension, oder? Wie siehst du das?
Also wirkstofftechnisch gesehen ist es eine Lösung, aber hilfsstofftechnisch gesehen könnte man es schon als eine Suspension vielleicht bezeichnen. Ich glaube, wir umgehen das Ganze am besten, wenn wir uns einfach auf Saft einigen. Aber du hast da schon recht.
Ja, gut. Gibt es denn auch, du hast die Dosiergenauigkeit gerade angesprochen, hast du da ein paar Tipps, was ich eventuell auch den Eltern mitgeben kann oder was man schon bei der Herstellung beachten sollte, um eben die Dosiergenauigkeit noch besser zu machen? Das ist ja gerade im Fall von Epilepsie sehr wichtig, dass die Dosierung hinhaut.
Ja, also wichtig während der Herstellung oder auch schon bei der Anfertigung von unserer Herstellungsanweisung ist es wichtig, dass wir das richtige Packmittel wählen. Und hier ist es bei Suspensionen ganz wichtig, dass ich eine Flasche wähle, die mindestens das 1,5-fache an Volumen unserer Rezeptur fasst. Denn nur so habe ich einfach oben in der Flasche noch genug Raum, um das wirklich aufzuschütteln und somit dann einfach auch in der Dosierung ganz exakt vorgehen zu können. Dann lege ich natürlich noch so eine Kolbendosierpipette mit bei. Und ganz wichtig ist auch, dass ich auf dem Etikett richtig angebe, wie das Ganze zu verabreichen ist. Damit dann auch in einem Notfall der Kunde sieht, ich muss es wirklich vorher nochmal aufschütteln, das dann am besten auch in so einem roten Kleberchen nach wie vor und dann eben auch die richtige Menge, die zu verabreichen ist.
Vielleicht eben auch so, wenn mal nicht, meistens sind es ja sicher die Eltern, die es verabreichen, wenn es aber mal jemand anders geben muss, dass der sofort erkennen kann, was Sache ist und es richtig machen kann.
Genau, diese Kinder sind ja manchmal auch irgendwo in der Betreuung untergebracht und dass dann zum Beispiel auch der Betreuer, der das verabreichen darf, individuell für jedes Kind sofort sieht, was getan werden muss.
Ja, wichtige Sache. Du hattest es vorhin auch schon angesprochen bei Kindern spielt der Geschmack des Medikaments eine wichtige Rolle, damit die die Therapie akzeptieren und es auch einigermaßen gerne einnehmen, soweit es möglich ist. Was habe ich jetzt speziell bei dieser Rezeptur für Möglichkeiten, um den Geschmack etwas zu verbessern?
Also wir haben vielleicht in der Verabreichung den großen Vorteil der kurzfristigen Abwesenheit des Kindes und können so meistens problemlos verabreichen. Aber es gibt natürlich auch hier die Möglichkeiten, solche Geschmackskorrigenzien zum Einsatz zu bringen. Da gibt es mittlerweile eine recht große Auswahl, an der wir uns bedienen können. Man muss halt immer so ein bisschen schauen, was ist das Problem des Geschmacks von unserem Wirkstoff. Da ist es so, wenn wir jetzt salzig oder alkalisch schmeckende Arzneistoffe verarbeiten, eignet sich zum Beispiel sehr gut Sahne- oder Karamellaroma, um das zu überdecken. Es gibt aber auch zahlreiche Fruchtaromen wie Orange, Kirsche oder Himbeere, wo man dann natürlich mit den Vorlieben des Kindes ein bisschen spielen kann. Wichtiger noch wie der Geschmack selber finde ich, dass man den Kunden die richtige Verabreichung für ein Kind zeigt, um es einfach dem Kind angenehm zu gestalten. Da ist es wichtig, dass das Kind sich in einer aufrechten Haltung befindet oder man es in eine aufrechte Haltung begibt. Und dann träufeln wir eben in die Wangentasche mit dieser Kolbendosierpipette, die wir beilegen, an der Zunge vorbei sozusagen. Dann wird der Geschmack gar nicht so intensiv wahrgenommen.
Genau, weil ich nämlich damit so ein bisschen an den Geschmacksknospen vorbei arbeite und genau. Dann das einfach nicht so auffällt, dass es grauslich schmeckt im Zweifelsfall.
Genau, Trick 17 sozusagen.
Ja,
und das gehört im Abgabegespräch immer dazu, dass wir das auch nochmal erklären. Uns ist das so klar als Pharmazeuten, aber unseren Endkunden eben nicht. Und es schadet überhaupt nicht, wenn man es bei jeder Abgabe einfach nochmal ganz kurz in einfachen Worten mit dazu sagt.
Ja, doppelt hält besser. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und wie immer kommt jetzt der Aufreger der Woche. Was war es bei dir diese Woche, positiv oder negativ? Guck's aus.
Ja, ich habe mich diese Woche zuerst, sage ich mal, ein bisschen gefreut und dann auch wieder geärgert. Es geht um den Punkt unserer neuen Befugnisse als PTA, die uns bevorstehen. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, dass wir auch jetzt befugt sein werden, unter Aufsicht unsere Kunden zu impfen. Bis ich dann mal näher damit beschäftigt habe, was unter Aufsicht bedeutet und dann zu dem Schluss kam, wenn ich nur den Pieks machen darf und die ganze Aufklärung und Doku nicht, dann kann der Apotheker das eigentlich selber machen.
Also den Pieks kann er dann auch noch machen.
Genau, weil das meiner Meinung nach der kleinste Aufwand bedeutet. Aber ja, die Politik hat sich das vielleicht auch noch nicht komplett durchdacht, so wie eben auch, dass es noch keine Kurse dazu gibt. Also wir dürfen jetzt, aber Kurse gibt es noch keine. Ganz wie bei unserem tollen Curriculum auch, was uns bevorsteht. Jetzt kommen ja im August schon die ersten Praktikanten zum Zuge, die ausgebildet werden nach der neuen Prüfungsverordnung. Aber wir PTA sind nicht befugt, weil keiner von uns ein Curriculum bestritten hat. Und ich vermute, dass unsere Apothekerschaft, die das Ganze jetzt selber machen darf, beim Zäpfchengießen zum Beispiel sehr viel Freude haben wird. Aber es ist ja alles nur zu unserem Vorteil.
Könnte man meinen, ja. Ja, ich denke mal, da heißt es Ruhe bewahren und dann pragmatisch sein und versuchen, das halt irgendwie in der Praxis umzusetzen und zu integrieren. Oder auch nicht, ja. Wer weiß, ja.
Ich bin sehr gespannt, also ich ärgere mich immer, wenn solche Sachen rausgehauen werden, aber noch überhaupt nicht überlegt wurde, wie das Ganze zu gestalten ist.
Ja, es wird halt oft am grünen Tisch geplant und da klingt es wunderbar, aber die Umsetzung in der Praxis, damit hakt es leider. Und ich finde, damit sind ja die Apothekenteams schon immer konfrontiert, dass sie möglichst pragmatisch dann irgendwelche Sachen lösen müssen, sollen, dürfen.
Ja, absolut. Aber wir als PTA, finde ich, sind dadurch nicht gestärkt in unserem Beruf, sondern es nimmt uns eigentlich fast noch mehr weg.
Was sehr schade ist und was für das Berufsbild im Zweifelsfall dann vielleicht sich auch nicht so ganz positiv auswirken wird. Wir werden es sehen. Jedenfalls ruhig Blut und abwarten, was kommt. In diesem Sinn, eine gute Woche und nicht zu viel Aufregung.
Das wünsche ich dir auch, liebe Steffi. Schaff's gut.
Du auch. Ciao.
Ciao.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Und wenn Sie ein Thema haben, das Ihnen am Herzen liegt, einfach an uns schreiben. Auf Wiedersehen, Ihre Julia Pflegel.